HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Berlin soll an dieser Stelle, wenn Sie so wollen, ein Schaufenster der außereuropäischen Kulturen erhalten.
Das Humboldt-Forum ist ja ein Projekt, in dem der Dialog mit der Welt eine ganz zentrale Rolle spielt.
Wir wollen jetzt nicht die klassische völkerkundliche Präsentation haben, sondern wir wollen die Geschichte von Kontinenten in Themen erzählen.
Es soll die Menschen neugierig machen auf die Welt und es soll ihnen etwas auch in Beziehung zu ihrem eigenen Leben bieten.
Europäische Künstler waren die ersten, die Kunst aus Afrika, Ozeanien, Asien als Kunst anerkannt haben. Gleichzeitig haben sie sich nicht damit auseinandergesetzt, wie diese Werke überhaupt nach Europa kamen.
Weil es eine Unverschämtheit ist, ins Gebäude, in das Humboldt-Forum, in das Berliner Schloss, all die Objekte zu bringen, die nicht Deutsche sind, sondern aus aller Welt zusammengetragen wurden und häufig mit Gewalt geraubt wurden.
Es gibt ja in der ganzen Welt vielleicht nur 5 Sammlungen, wo man die ganze Geschichte der Menschheit erforschen und erzählen kann. Aber nur in Berlin und nur im Schloss, im Humboldt-Forum, gibt es jetzt die Gelegenheit, diese Geschichte neu zu erzählen und neu zu erforschen.
Und diese Erforschung bewegt sich gerade durch unwegsamen Dschungel. Sie stößt auf Hindernisse, noch bevor das neue Berliner Stadtschloss überhaupt eröffnet ist. Wo kommt eigentlich die faszinierende afrikanische Maske her, die Museumsleute stolz dem Besucher präsentieren? Wie kam sie zu uns? Welche Menschen haben diese Maske getragen, ehe sie bei uns, aus dem Kontext ihrer Herkunft gerissen, in der Ausstellung hängt? Welche Funktion hatte dieses fremde, exotische Artefakt, das wir als Kunst der anderen bewundern? Was für das Bundesamt für Flüchtlinge und Grenzpolizisten schwierig ist, wenn sie die Identität von Flüchtlingen feststellen wollen, bedeutet auch für Kuratoren in Museen eine Herausforderung, Herkunft eindeutig zu klären. Wir wollen ja wissen, wer ist dieser Mensch? Was bedeutet diese afrikanische Maske? Und was haben wir mit ihr zu tun und warum? Darum geht es in dieser heutigen Ausgabe des Tags, und sie hängt sich an einer erregten Debatte auf, dem Streit um das Humboldt-Forum in Berlin im noch fertigzustellenden alten Stadtschloss der Preußen. Dort sollen unter anderem die außereuropäischen Kulturen gezeigt werden, deren Exponate deutsche Kolonialherren, deutsche Forscher und Sammler in den vergangenen 4 Jahrhunderten nach Preußen verschifft haben, in einen Staat, den es heute nicht mehr gibt, mit Armeen, die heute nicht mehr existieren, und mit dem Anspruch triumphalen Habenwollens, der heute fragwürdig ist. Mit all dem müssen sich die Macher des Humboldt-Forums auseinandersetzen, denn die treibt ein hoher Anspruch. Sie wollen den künftigen Besuchern ermöglichen, die Welt als Ganzes zu erleben. Ein wichtiger Akteur in dieser intellektuellen Auseinandersetzung ist der Expertenbeirat des Humboldt-Forums. Ihn gibt es seit 2015. Und als vor kurzem die renommierte französische Kunsthistorikerin und Professorin an der TU Berlin, Bénédicte Savoy, austrat, ging die Auseinandersetzung um diese Welt als Ganzes in eine neue Runde. Guten Abend, Frau Savoy. Was war Ihre Aufgabe im Beirat, die Sie jetzt nicht mehr erfüllen wollen?
Es ist eine Aufgabe, die es nicht gab. Was ich nicht mehr erfüllen wollte, war nichts zu tun. Und das hat mich sehr geärgert. Also es ist nicht angenehm, diese bittere Einsicht zu haben, dass man ein Projekt schmückt und man es aber nicht mitprägen kann. Und mit dieser Nichtrolle wollte ich aufhören.
Sie meinen, man wollte sich Ihres Namens bedienen, aber nicht wissen, was in Ihrem Kopf ist?
Doch, was in meinem Kopf ist, auch wenn man es nicht hätte wissen wollen, habe ich durchaus gesagt. Aber es wurde bei der einen einzigen Sitzung, die es zu dem Zeitpunkt meine Entscheidung zurückzutreten gegeben hatte, dieses Kritische, was ich und nicht nur ich, auch andere Mitglieder im Beirat geäußert hatten, das wurde weder protokolliert noch so richtig wahrgenommen. Und dass man reden kann und das aber überhaupt gar nichts nützt, das ist doch irgendwann nicht mehr auszuhalten.
Sie sagten öffentlich nach Ihrem Austritt, und das hat große Aufmerksamkeit erzeugt, das Humboldt-Forum ist wie Tschernobyl. Ich übersetze das so. Also, das Ding ist verstrahlt und für alle, die damit in Kontakt kommen, gefährlich. Verstehe ich Sie so richtig?
Nee, Sie verstehen mich ziemlich falsch, aber das liegt in der Sprache, in dieser starken Metapher. Ich muss vielleicht ein Wort dazu sagen, zu dem Vergleich. Und das hat mit dem, was ich vorhin sagte, zu tun. Wenn man als Wissenschaftler, als Intellektueller mit dem Werkzeug arbeitet, was man hat, nämlich die Sprache, hat man verschiedene Möglichkeiten. Man kann mit einer glatten Sprache, mit einer trockenen Sprache, man kann mit Witz sprechen. Und wenn das alles diese Register nicht gehört werden, dann greift der Intellektuelle, wenn er die Möglichkeit hat, im Rahmen eines Interviews etwa, zu anderen Metaphern, die dann gehört werden. Also es war erstens etwas starker Tobak, würden die Deutschen dazu sagen. Und was ich aber damit sagen wollte und was ich gesagt habe, also das Zitat heißt, wenn man es vollständig hat, ich habe gesagt, man könnte sich unendlich viel vorstellen im Humboldt-Forum, wenn das Ganze nicht unter dieser Bleidecke begraben wäre, damit keine Strahlung nach außen dringt. Und dann sagte ich, das ist wie Tschernobyl. Mit Strahlung meine ich aber durchaus auch etwas Positives. Ich denke schon, dass das Humboldt-Forum eine riesige Chance und die Sammlungen, die da reinkommen, eine riesige Chance darstellen. Nur dadurch, dass nicht gesprochen werden durfte oder konnte oder dass das Gesprochene nicht durchdrang über etwa den Ursprung oder die Bedeutung dieser Sammlung für die Geschichte Europas, dadurch war, fand ich oder ist weiterhin möglicherweise eine Chance verpasst. Und in dem Augenblick, wo man anfängt, darüber zu reden, dann können diese Objekte noch mehr positive Ausstrahlung haben, als sie ohnehin als solche haben.
Es geht um die Herkunft verschiedener Exponate, die irgendwann im Berliner Stadtschloss zu sehen sein werden. Wie kam die afrikanische Maske hierher? Wer möchte das aber eigentlich wissen? Die Kuratoren, Sie, die Sie mal im Beirat saßen, oder das Publikum?
Es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage. Ich antworte jetzt als Hochschullehrerin. Ich habe seit 15 Jahren jeweils mit 20-Jährigen zu tun. Also ich sehe, wie die Generationen sich ändern oder wie die Welt immer jung bleibt aus meiner Perspektive. Ich werde älter und ich stelle fest unter meinen Studierenden einen Trend, eine Lust zu wissen, woher diese Objekte kommen, wenn ich mit ihnen ins Museum gehe. Und ich glaube, das hat damit zu tun und für diesen Vergleich bin ich auch gerügt worden, aber ich bleibe dabei. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass unsere Gesellschaft heute 2017 insgesamt gerne wissen möchte, wo Kleidungsstücke herkommen, wo die Möbel, die man im Warenhaus kauft, wo sie und von wem sie hergestellt wurden. Also die Ursprünge von Objekten, ob das jetzt Kunstobjekte sind oder Konsumobjekte, ist ein Thema in unserer Gesellschaft geworden und warum nicht auch in Museen. Ich höre, wenn ich mit meinen Studierenden und auch mit meinen jugendlichen Kindern ins Museum gehe, oft die Frage, ja, wer hat es hierher gebracht, wie ist es hierher gekommen? Und ich finde, das macht die Objekte noch interessanter, als sie ohnehin sind.
Frau Savoy, Sie wollen wissen, wo kommen Objekte her? Deutschland will wissen, wo kommen die Migranten her, um die wir uns kümmern und für die wir eine gewisse Selbstverpflichtung eingegangen sind. Dafür sind wir weltweit nicht nur kritisiert, sondern vor allem gelobt worden. Gehört für Sie zu dieser Selbstverpflichtung auch den außereuropäischen Kulturen in unseren Sammlungen, Kulturen, aus denen manche heutige Migranten kommen, denselben Stellenwert zuzubilligen wie den Menschen, die wir aufnehmen?
Ja, auf jeden Fall. Deutschland ist ein riesiges Vorbild für ganz Europa gewesen und ist immer noch ein Vorbild in dieser Bereitschaft, geflüchtete Menschen vor Kriegssituationen aufzunehmen. Das ist großartig. Und ein Besuch im Museum ist immer eine Art Zeitreise. Also Sie sprechen jetzt die zeitgenössische Situation an, das, was jetzt passiert. Wenn Sie ins Museum gehen, haben Sie einen Kontakt mit drei Zeiten im Grunde. Mit der Zeit der Objekte, also einer alten Scherbe aus Mesopotamien etwa, die ist sehr, sehr, sehr alt. Dann haben Sie es mit der Zeit zu tun, wo diese Objekte gekommen sind, meistens kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann haben Sie es mit der Zeit von heute zu tun. Was erzählt mir dieses Objekt, das Leute vor 100 Jahren gebracht haben, aber 2000 Jahre alt ist, was erzählt mir das jetzt? Und diese Verbindung, die verändert sich mit jeder Generation. Wenn ich heute ein Objekt aus Syrien, aus Damaskus im Museum sehe, dann packt mich natürlich die Gänsehaut, weil ich um die Geschichte dieser Stadt oder um das Dramatische oder die dramatische Zerstörung des Landes weiß. Das heißt, diese Objekte haben für mich heute und für die Personen aus diesen Regionen, aber nicht nur für sie, für die ganze Menschheit eine andere Bedeutung als etwa in den 80er Jahren. Und dieses Spiel mit den drei Ebenen der Zeit im Museum, das ist ein großartiges Geschenk für uns als Menschheit. Und das sollten wir ausstellen, auch das ausstellen. Und dazu gehört auch Provenienzforschung.
Es geht also in dieser Debatte nicht darum, sämtliche Sammlungen aus außereuropäischen Ländern zurückzugeben. Der eine oder andere Museumsdirektor oder Kurator mag das ja fürchten, weil er seine tollen Stücke nicht hergeben will.
Nein, es geht nicht darum, und man kann nicht oft genug wiederholen, und das mache ich seit mehreren Jahren, das mache ich gerne jetzt noch einmal mit Ihnen, Provenienzforschung, also die Erforschung des Weges der Objekte zu uns, ist nicht gleichzusetzen mit Restitution. Provenienzforschung, die Erforschung dieser Geschichte, ist eine Historikerarbeit, ist eine kulturhistorische Arbeit. Das ist die Beschäftigung mit unserer Vergangenheit, die auch eine Beschäftigung ist mit unserer Zukunft. Und das andere, Restitution, ist eine politische Angelegenheit. Und die beiden gehören nicht unbedingt, in manchen Fällen schon, aber nicht unbedingt zusammen. Und das sollte man, glaube ich, wirklich sehr trennen, denn wenn man Angst hat, dass durch historische Forschung die Museen ausgeleert werden, dann ist es verständlich, dass man keine historische Forschung betreibt. Verstehen Sie? Also es ist wichtig zu wissen, wir beschäftigen uns historisch mit dieser Vergangenheit, damit wir unsere Gegenwart und vor allem unsere Zukunft in den Griff bekommen. Man darf keine Angst vor seiner Vergangenheit haben. Gesellschaften, die Angst vor ihrer Vergangenheit haben, sind auch welche, die Angst vor ihrer Zukunft haben.
Erläuterung der französischen Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy. Kunst aus Kolonien, der schwere Weg zur Weltkultur. So heißt heute der Tag in HR2 und wir schauen uns das genauer an, weil viele Museen in Europa, nicht nur in Deutschland, heute unter Erklärungsdruck sind. Was zeigt ihr? Warum? Mit welchem Anspruch? In Berlin ist dieser Anspruch allerdings besonders ambitioniert. Einer der Intendanten des Humboldt-Forums hat ihn so formuliert: Erstmals werden im künftigen Humboldt-Forum die außereuropäischen Kulturen im Herzen einer Nation auf eine so prachtvolle Weise erhöht, wie es an keinem anderen Ort geschehen ist und wohl auch nicht mehr geschehen wird. Zitat Ende. Instinktiv möchte man da erwidern, geht's nicht auch ein bisschen kleiner? Ist dieser Anspruch überhaupt im Sinn des Namensgebers, des großen Forschungsreisenden Alexander von Humboldt, aus dessen Sammlungen ein Teil des Humboldt-Forums bestehen wird? Ihm verdanken wir hervorragende Einsichten in die Natur und den Kosmos. Und als er im 18. Jahrhundert die beiden Amerikas und Zentralasien bereiste, tat er das mit dem neugierigen Blick eines Preußen, dem die Welt in seiner Geburtsstadt Berlin entschieden zu klein war und schon gar nicht einzigartig allen anderen überlegen. Hier ein Ausschnitt aus Humboldts südamerikanischer Reise und jetzt nicht gleich greinen. Humboldt spricht über Sitten und Körperbeschaffenheit der Eingeborenen in einer Zeit, als es noch keine politische Korrektheit gab.
Die irrige Meinung, als wären sämtliche nicht unterworfene Eingeborene umherziehende Jägervölker, ist in Europa ziemlich verbreitet. In Terra Firma bestand der Ackerbau lange vor Ankunft der Europäer. Er besteht noch jetzt zwischen dem Orinoco und dem Amazonenstrom in den Lichtungen der Wälder, wohin nie ein Missionar den Fuß gesetzt hat. Das verdankt man allerdings dem Regiment der Missionen, dass der Eingeborene Anhänglichkeit an Grund und Boden bekommt, sich an festen Wohnsitz gewöhnt und ein ruhigeres, friedlicheres Leben lieben lernt. Aber der Fortschritt in dieser Beziehung ist langsam, oft unmerklich, weil man die Indianer völlig von allem Verkehr abschneidet und man macht sich ganz falsche Vorstellungen vom gegenwärtigen Zustande der Völker in Südamerika, wenn man einerseits christlich unterworfen und zivilisiert, andererseits heidnisch wild und unabhängig für gleichbedeutend hält. Der unterworfene Indianer ist häufig so wenig ein Christ wie der unabhängige Götzendiener. Beide sind völlig vom augenblicklichen Bedürfnis in Anspruch genommen und bei beiden zeigt sich im gleichen Maß vollkommene Gleichgültigkeit gegen christliche Vorstellungen und der geheime Hang, die Natur und ihre Kräfte göttlich zu verehren. Ein solcher Gottesdienst gehört dem Kindesalter der Völker an. Er kennt noch keine Götzen und keine heiligen Orte außer Höhlen, Schluchten und Forsten.
Für Alexander von Humboldt war die Reise zu den Kulturen, zu Flora und Fauna der neuen Welten schon körperlich entschieden mühsamer als heute für die Intendanten des Humboldt-Forums zur Weltkultur und als Ganzem. Einfach ist es aber auch für diese Herren nicht, denn zur Weltkultur gehören auch die Artefakte aus den ehemaligen deutschen Kolonien, aus dem Süden, dem Westen und Osten Afrikas und ebenso aus dem Pazifik. Steht diese Kolonialgeschichte in deutschen Schulbüchern? Weiß eigentlich noch jemand, wer Adolf Lüderitz war oder Generalleutnant Adrian Dietrich Lothar von Trotter? Kleine Anmerkung dazu, wer den Türken den Genozid an Armeniern vorhält, sollte den Namen von Trotter jedenfalls parat haben. Der deutsche Kolonialismus. Hier eine kleine Nachhilfe von Andreas Heuchler.
Sie kamen spät und blieben kürzer als andere. Die deutsche Kolonialgeschichte dauerte etwas mehr als 3 Jahrzehnte und war doch ein außerordentlich blutiges Kapitel. In den 1880er Jahren, das Deutsche Reich war noch keine 20 Jahre alt, wurden Togo, Kamerun und Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia, Kolonien. Im Jahr darauf folgte die Kolonie Deutsch-Ostafrika, das spätere Tansania. Aber Deutschland war auch in Asien und im Pazifik Kolonialmacht. Kiachu in Nordostchina, Deutsch-Neuguinea, Samoa oder die Marshallinseln gehörten kurzzeitig ebenfalls zum Deutschen Reich. Schon früher hatten deutsche Herrscher Kolonien in Afrika, Ostasien, im Pazifik und der Karibik errichtet. So gab es im 17. Jahrhundert Neukurland auf Tobago, begründet durch das Herzogtum Kurland. Das Kurfürstentum Brandenburg hatte ebenfalls in dieser Zeit Kolonien, Groß-Friedrichsburg, heute Ghana, oder einige Lagerhäuser in Benin. In einem Wort, die Aktivitäten deutscher Staaten wirkten exotisch, verblassten im Angesicht der Kolonialreiche europäischer Nachbarn, die die Welt untereinander aufteilten. Im Deutschen Reich wurde die Sache ernster. Nachdem sich Preußen Mitte des 19. Jahrhunderts in einer Denkschrift zur See-, Kolonial- und Weltmacht ersten Ranges erklärt hatte, bauten in den Jahrzehnten vor der Gründung des Deutschen Reiches mehrere norddeutsche Handelshäuser Niederlassungen in den späteren Kolonien auf. Reichskanzler Otto von Bismarck sagte noch 1871, solange ich Reichskanzler bin, treiben wir keine Kolonialpolitik. Die Kosten seien höher als der Nutzen, meinte Bismarck und wurde doch zum Architekten des deutschen Kolonialreichs. Denn Deutschland wollte Weltgeltung, wollte an der Ausbeutung der Schätze in Afrika und Asien teilhaben. Die Verfassung ließ neuerdings Erwerbungen in Übersee zu, ein Verein zur Förderung deutscher Interessen im Auslande wurde gegründet, ein Reichskommissar für die westafrikanische Küste wurde ernannt. Aber schnell war klar, das Deutsche Reich wird nach der Landnahme vor allem in Afrika nicht an unermessliche Reichtümer gelangen. Dazu kommen Aufstände, zuerst in Kamerun, dann in Namibia und Tansania. Viele tausend Menschen in den afrikanischen Kolonien werden ermordet. Einige Quellen berichten von fast 200.000 Opfern. 1918, am Ende des Ersten Weltkriegs, hat die Kolonialmacht Deutschland ausgespielt. Der Versailler Vertrag von 1919 spricht den Überseebesitz Deutschlands, Frankreich und Großbritannien zu. Auch die pazifischen Besitztümer fallen weg. Schon 1934, ein Jahr nach Hitlers Machtergreifung, wird ein neues kolonialpolitisches Amt eingerichtet. Im Zweiten Weltkrieg soll auch ein mittelafrikanisches Kolonialreich südlich der Sahara entstehen, aber der Krieg in der Wüste endet 2 Jahre vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit der Kapitulation. Damit ist auch die Kolonialmacht Deutschland Geschichte. Ihre Spuren sind noch an vielen Stellen zu sehen. Fragen zur deutschen Verantwortung sind immer noch gegenwärtig. Es geht um die Ermordung tausender Menschen im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in Namibia und Ostafrika. Es geht um die Frage nach Reparationen. Es geht aber auch um die Überreste einer Kultur, um Standbilder und Städtenamen, die aus der Sicht vieler heutiger Bürger der deutschen Kurzzeitkolonien gern verschwinden dürften.
Und was hat das jetzt mit dem Humboldt-Forum in Berlin zu tun? Ganz viel. Ein Teil der Exponate sind nämlich die des Ethnologischen Museums, die ins wiederaufgebaute Stadtschloss umziehen sollen. Viola König, Direktorin dieses Ethnologischen Museums, zeigen Sie Objekte, deren Herkunft unklar ist?
Die Herkunft ist immer irgendwie klar. Die Frage ist, wie weit ausgeforscht ist ein Objekt, dass ich sozusagen bis zum Hersteller zurückgehen kann. Die Frage ist immer, was verstehe ich unter Provenienzforschung? Für mich ist Provenienzforschung ein Teil der Gesamtforschung einer Sammlung und eines Objektes. Und die geht, wenn man es ganz genau nehmen würde, im Grunde zum Hersteller zurück, dann zur Funktion in der Gesellschaft, dann hat das Objekt die Gesellschaft verlassen, ist es freiwillig weggegeben worden, ist es verkauft, geschenkt. Und dann geht also dieser Weg durch viele, viele Zwischenstationen weiter, bis es dann bei uns in der Sammlung landet.
Und machen Sie das so erst, seitdem es die Debatte um das Humboldt-Forum gibt oder immer schon?
Ich mache das immer schon, seit ich Volontärin mal in Hamburg war. Ich habe jetzt aufgrund der Debatte mal nachgezählt. Ich habe 55 Publikationen zu Provenienzforschung geschrieben, also nur auf eine Person.
Und geht es Ihnen bei der Recherche von Herkunft, von Artefakten, von Objekten und auch Kunst in erster Linie um die Aufklärung kolonialer Schuld?
Die ist in großen Teilen der Sammlung im Ethnologischen Museum gar nicht gegeben, weil nicht Deutschland überall in kolonialen Situationen gesammelt hat. Also ich selbst bin ja Amerikanistin, kenne mich halbwegs auf beiden Seiten Nord- und Südamerika aus. Wir haben auch riesige Asiensammlungen, Ozeaniensammlungen. Deutschland hat direkt kolonialen Hintergrund in Afrika und Ozeanien. Aber die anderen Sammlungen stammen natürlich alle aus dem Kontext der Aneignung, wenn man es negativ bezeichnet, oder der Neugier auf andere Menschenkulturen in der ganzen Welt. Und dazu muss man auch stehen, dass im 19. Jahrhundert diese Neugier dazu geführt hat, dass man in Massen auch Sammlungen angelegt hat und sich dort auch in Konkurrenz mit den anderen europäischen Nationen befand und auch schon mit Nordamerika. Das war dann die Ausgründung der großen Museen, die die ganze Welt am liebsten dokumentiert haben wollten im Museum mit Objekten.
Aber wer ethnologische Sammlungen präsentiert, wir haben gerade von Ihnen gehört, aus welch unterschiedlichen Ecken und auch Interessenlagen die gekommen sind. Wer sowas aber dann in einer Schau präsentiert, liefert der nicht Deutungen in erster Linie aus deutscher, bestenfalls europäischer Sicht? Und ändern Sie das, indem Sie afrikanische Fachleute einbinden?
Also nach meiner Ansicht muss man unbedingt gemeinsam die Sammlungen erforschen, gemeinsam interpretieren und auch gemeinsam kommentieren in einer Ausstellung. Dass es ein aufwendiges, auch kostspieliges Verfahren ist, versteht sich von selbst. Man muss ja auch auf Seiten der Herkunftsgesellschaften willige Teilnehmer finden, die gewillt sind, die ein Interesse haben, überhaupt daran teilzunehmen. Das sagt sich immer so leicht, man möchte das. Man muss es dann aber eben auch umsetzen. Und es ist vor allen Dingen auch ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Meine persönliche Meinung ist deshalb, man sollte Objekte nicht nach dem Kriterium ausstellen, ob sie möglichst weit schon ausgeforscht sind, sondern man sollte dem Besucher ganz ehrlich in jedem Fall sagen, dieses Objekt stellen wir aus den und den Gründen aus, weil es interessant ist, weil es Aussagen über eine Gesellschaft treffen kann. Aber die Bestimmung, die Herkunft können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur bis dahin verfolgen. Wir arbeiten aber daran, um dort noch mehr Wissen zu erfahren. Das ist auch für die Besucher sehr, sehr viel interessanter, wenn sie an so einem Prozess aktiv beteiligt werden.
Sie sollen als Direktorin des Ethnologischen Museums Ihre Exponate irgendwann ans Humboldt-Forum übergeben. So habe ich das jedenfalls aus der Lektüre verstanden. Fällt Ihnen das schwer?
Also ich bin bei diesem Prozess von Anfang an beteiligt gewesen. Ich habe das nie so empfunden, als ich übergebe die Objekte an ein Humboldt-Forum, sondern dieses Museum hat im fernen Dahlem nach der Wende gewisse Probleme mit der Frequentierung der Besucher erfahren. Und dann kam die Idee der damaligen Zuständigen, die Sammlung, die Ausstellung nach Mitte zu transferieren, in der Hoffnung, dass wir dann mehr Interessenten haben werden. Insofern ist es für mich kein Abgabeprozess, sondern mehr eine Auswahl von Objekten. Wir haben eine 500.000 hier in Dahlem, muss man dazu auch wissen. Eine Auswahl von Objekten wird eine Zeit lang im Humboldt-Forum in Mitte gezeigt. Und da wir mit flexiblen Ausstellungsmodulen arbeiten, werden die dann auch ausgewechselt. Und insofern ist auch der Besucher dort an dem Prozess der Auswahl von Themen und Herkunftsgeschichten, Kontextgeschichten dieser vielen Objekte unmittelbar immer beteiligt. Er soll ja auch nicht gelangweilt werden, er soll ja auch immer wieder was Neues sehen.
Dann findet also der Anspruch des Humboldt-Forums, die Welt als Ganzes, den ich, wenn ich das aus meiner Meinung sagen darf, ein bisschen arg groß finde, Ihre Billigung?
Also der Spruch stammt nicht von mir.
Ich weiß.
Ich gehe immer, das sagte ich ja schon, ich gehe immer von den interessanten Einzelfällen aus. Und an diesen Einzelfällen kann man sehr, sehr viel erklären. Und die Besucher verstehen auch, wenn man sie dann führt, in der Regel, worum es einem geht. Und bringen dann selber Beispiele aus anderen Bereichen, mit denen man dann wieder umgehen kann. Also ich würde immer ja auf der lokalen Ebene anfangen und nicht versuchen, gleich so einen ganzheitlichen Weltanspruch im Humboldt-Forum zu präsentieren. Das kann, glaube ich, keiner.
Erläuterungen von Professor Viola König, der Direktorin der Ethnologischen Sammlungen in Berlin-Dahlem. Sie hören H2 der Tag, Kunst aus Kolonien, der schwere Weg zur Weltkultur. Für Alexander von Humboldt, den Namensgeber des Humboldt-Forums, war dieser Weg auch schwer. Körperlich, sehr anstrengend, gefährlich sowieso, immer eine Konfrontation mit dem und den Unbekannten, zumal wenn dieser Unbekannte eine Keule schwingt, also eine Art Obergrenze zieht.
Fast hätte ein Unfall mich genötigt, die Reise an den Orinoco aufzugeben oder doch lange hinauszuschieben. Es war 8 Uhr abends und der Seewind hatte sich noch nicht aufgemacht. Der Himmel war bedeckt und bei der Windstille war es unerträglich heiß. Ich hörte hinter mir gehen und wie ich mich umwandte, sah ich einen hochgewachsenen Mann von der Farbe der Sambos, nackt bis zum Gürtel. Er hielt fast über meinem Kopf eine Makana, einen dicken, unten keulenförmig dicker werdenden Stock aus Palmholz. Ich wich dem Schlage aus, indem ich links zur Seite sprang. Bonpland, der mir zu Rechten ging, war nicht so glücklich. Er hatte den Sambo später bemerkt als ich und erhielt über die Schläfe einen Schlag, der ihn zu Boden streckte. Der Sambo kümmerte sich nicht mehr um mich, sondern ging langsam davon und nahm Bonplans Hut auf, den die Gewalt des Schlages etwas gebrochen hatte und der weit weggeflogen war. Der Schmerz und der Zorn gaben ihm doppelte Kraft. Wir stürzten auf dem Sambo zu, der, sei es aus Feigheit, die bei diesem Menschenschlag allgemein ist, oder weil er von weitem Leute am Strande sah, nicht auf uns wartete und dem Tunnel zulief. Zufällig fiel er unterwegs. Bonpland, der zunächst an ihm war, rang mit ihm und setzte sich dadurch der äußersten Gefahr aus. Der Sambo zog ein langes Messer aus seinem Beinkleid und im ungleichen Kampfe wären wir sicher verwundet worden, wären nicht biskayische Handelsleute, die auf dem Strande Kühlung suchten, uns zur Hilfe gekommen.
Bonpland, der hier in Humboldts Schilderung kurz erwähnt wurde, war übrigens der französische Naturforscher, der Humboldt in Südamerika begleitete. Und sein Schicksal ist es, immer erst nach Humboldt erwähnt zu werden, jedenfalls in Deutschland. Es heißt eben nicht Humboldt-Bonpland-Forum, aber in Argentinien, da ist der Ort nach ihm benannt, wo er bis zu seinem Tod in großer Armut gelebt hat. Ist das wichtig zu wissen? Ja, schon. So wie es wichtig zu wissen ist, wo kommt die Kunst her und wie kam sie her, die in deutschen Museen hängt, in der Bremer Kunsthalle beispielsweise, in einer Stadt, von der aus Kaufleute ihre Schiffe ausschickten, um mit Tee, Kaffee und Kakao in Übersee reich zu werden. Die Kunsthalle will diese Zusammenhänge aufzeigen und sie sucht sie in der Kunst, die aus der Begegnung mit der Formensprache der Außereuropäischen entstanden ist, mit Werken also von Paul Gauguin, Max Pechstein, Emil Nolde und Ernst Ludwig Kirchner. Der blinde Fleck heißt sie, Bremen und die Kunst in der Kolonialzeit. Jochen Stöckmann hat sie schon gesehen.
Porträts von Menschen in Afrika und Ozeanien 1913, 1917, 1923, gemalt, gezeichnet von Emil Nolde und Max Pechstein, prominenten Künstlern, Heroen des Expressionismus. Daneben Tanzmasken und Holzschnitzereien, die, wie Pechstein selber zugab, seine Einbildungskraft in Schwingung versetzten. Als Primitivismus abgetan, Künstler unbekannt. Aber diese Sammlungsobjekte in der Bremer Kunsthalle haben die Kunstgeschichte der Moderne beeinflusst. Und dennoch interessierte sich niemand für ihre Entstehung oder das Schicksal der Künstler. Bis dann vor 1,5 Jahren Julia Binter kam und recherchierte.
Europäische Künstler waren die ersten, die Kunst aus Afrika, Ozeanien, Asien als Kunst anerkannt haben. Gleichzeitig haben sie sich nicht damit auseinandergesetzt, wie diese Werke überhaupt nach Europa kamen.
Nämlich durch den Überseehandel im Zuge jenes Kolonialismus, an dem Bremer Kaufleute gut verdienten. Sie gründeten den Kunstverein und stifteten Kunst. So kam es zur außergewöhnlichen Sammlung von japanischen Holzschnitten. die konnten erst einmal als unverdächtig gelten, waren keine Trophäen oder Schaustücke kolonialer Überheblichkeit.
Diese Kunst hat als Projektionsfläche gedient für die eigenen Träume und Sehnsüchte.
Eine harmlose Suche nach dem Paradies also, die aber nicht nur im Fall Nolde fatale Folgen hatte. In den Kolonien porträtierte der Künstler die von ihm ob ihrer Natürlichkeit bewunderten Einwohner als edle Wilde, ohne sich um deren Weltsicht groß zu kümmern.
Dieses Malen wurde auch jeweils als eine Besitzergreifung der eigenen Person gesehen. Deswegen wollten sich auch ganz viele Menschen nicht malen lassen.
Aber ob nun Palau-Mädchen oder schlafende Milli, sie alle waren Untertanen des weißen Mannes. Deshalb soll Nolde anfangs ein Fotoporträt von Kaiser Wilhelm gezückt haben, mit der Bemerkung, der wünsche sich ein Bild von seinen Kindern. Als das nicht half, wurden andere Seiten aufgezogen.
Emil Nolde hatte zum Beispiel seine Tagebücher aus dieser Zeit veröffentlicht, wo er ganz genau sagt, dass er mit der Pistole im Anschlag gemalt hätte.
Im Lichte solcher Erkenntnisse schaut man jetzt genauer hin. Vor allem, weil Julia Binter die Trennung von Kunst und Kommerz, von edlen Absichten und profitablen Handelsunternehmungen unterläuft. Etwa mit einem Panoramablick auf Bremen im Jahr 1890.
Da gab es neben einer Kolonialwarenausstellung eine Kunstausstellung und auch Menschen aus den Kolonien, die in einer Art Völkerschau-Manier ausgestellt.
Oder richtiger zur Schau gestellt, mit exotischem Fes auf dem Kopf oder fast splitternackt, nur mit Lendenschurz bekleidet. Das war ein Bild, ein Klischee, das sich bis in die 1970er Jahre hinein in der Werbung auf Plakaten und Verpackungen gehalten hat.
Man sieht, dass sich an der Komposition der Bilder und auch an den Rassismen, die hier abgebildet werden, sehr, sehr wenig verändert hat.
Das sind auf ihre ungebrochen kolonialistische Art durchaus brutale Bilder, die aber in den Katalogtexten keine Entsprechung finden. Ob Titel von Kunstwerken oder historische Quellen, die Rede ist von der hockenden N, dem Kopf eines E oder 1815 der Deklaration über die Abschaffung des N-Handels. So werden durch fürsorgliche Sprachreinigung womöglich neue blinde Flecken produziert und ein ahistorisches Sehen, das der Kuratorin selbst so fremd ist. Aber es herrscht Beweisnotstand.
Künstler, die in die Kolonien gefahren sind, um dort das koloniale System zu dokumentieren, sind hier in der Kunsthalle nicht wirklich vertreten.
Als wollten die ehrbaren Kaufleute nicht behelligt werden mit der erbärmlichen Realität von Sklaverei und Ausbeutung. Womöglich ist der blinde Fleck noch viel größer als gedacht.
Und auch ein anderer hat sich diese Ausstellung in der Bremer Kunsthalle sehr genau angesehen, der Kritiker und Autor des Feuilletons der Süddeutschen Zeitung und des Kunstmagazins Art, Till Briegleb. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie kritisieren den besserwisserischen Ton der Ausstellungsmacher, die moralisierenden Erklärungstexte. Stellen wir diese Punkte mal kurz zurück. Zunächst: Die Ausstellungsmacher in Bremen haben mit dem Bremer Afrika-Netzwerk zusammengearbeitet, um eine andere Perspektive zu präsentieren, um die, wie die Ausstellung auch heißt, blinden Flecken zu füllen. Ist das falsch?
Nee, das ist überhaupt nicht falsch. Es ist absolut notwendig und längst überfällig, dass man Menschen, die aus ihrer eigenen Tradition, aus ihrer eigenen Herkunft eine andere Sicht auf die Kolonialgeschichte haben, als sie vielleicht weiße westeuropäische Kuratoren haben, mit einbezieht. Und diese Forderungen werden ja nicht nur in Museen gestellt, sondern auch an Theater und an Filme, dass es eben nach wie vor eine gewisse hochmütige, wissenschaftliche, weiße, westliche Betrachtung von Kolonialzusammenhängen gäbe, die eben die Position der aus Afrika stammenden Menschen oder auch der Menschen in Afrika überhaupt nicht denkt. So. Und das ist natürlich absolut richtig.
Dann zu dem, was Sie den besserwisserischen Ton dieser Ausstellung nennen, den politisch korrekten Zeigefinger. Wo sehen Sie den und was stört Sie so daran?
Das Problem, was ich finde, ist, dass Kunst dort auf eine moralische Eindeutigkeit reduziert wird. Also wenn man Gauguin nimmt und ihn dann wie in dieser Ausstellung eigentlich nur als Sexisten darstellt, der seinem Exotismus in den fernen Ländern und mit den schönen Frauen gefrönt hätte, oder das Gleiche für Nolde oder Schmidt-Rottluff, oder ihnen einfach vorwirft, sie hätten komplett ein unreflektiertes Verhältnis zu dem, was sie da malen, dann halte ich das für anmaßend und besserwisserisch. Also Kunst ist per se ambivalent und nicht eindeutig. Und das kommt mir in dieser Ausstellung entschieden zu kurz.
Es geht um nichts weniger als einen Perspektivenwechsel in Museen. Das ist mühsam. Das müssen auch Kuratoren erst lernen. Gestatten Sie da keine Versuchsanordnung? Muss das alles gleich im ersten Wurf gelingen?
Nee, das nicht. Es ist ja auch nicht der erste Versuch, der sowas gemacht hat. Aber also es wäre die Frage, wenn man eine Ausstellung macht, die irgendwie ein derartig wichtiges politisches Thema auch behandelt, warum man dann den Großteil der Bilderklärung zum Beispiel Studenten überlässt, die einfach mit einer, in diesem Fall, so wie die Texte sich lesen, sehr reduzierten Sicht an diese Kunstwerke herangehen. Da wäre es einfach dann besser gewesen, wirklich reflektierende Seitentexte zu entwerfen, die dann eben auch von Menschen sind, die sich tiefer damit auseinandergesetzt haben. Und ein Satz, den ich ja auch in meinem Artikel zitiere, ist, dass das halt gleich am Anfang losgeht, dass man Schmidt-Rottluff unterstellt, dieses Bild sei eine unreflektierte Herangehensweise an die afrikanische Kultur. Und mit solchen Parolen kommt man dem Thema überhaupt nicht nach. Also das ist viel komplexer.
Prägt es nicht auch den Blick der Betrachter, wenn man so vorgefertigt Bilder anguckt, in denen ein das Staunen, das naive Staunen vielleicht auch ausgetrieben wird?
Ich weiß gar nicht mehr, ob es um das naive Staunen geht, aber ich meine, es gibt ja genügend psychologische Versuche, wo man gesehen hat, wenn Menschen Bilder betrachten und man hat ihnen vorher gesagt, was da drauf ist, dass sie genau das sehen, was ihnen gesagt worden ist. Mhm. Das ist einfach ein psychologischer Trick, der meistens funktioniert. Und deswegen sind gerade Museen in der Verantwortung, die Ambivalenz von Zusammenhängen dann auch wirklich darzustellen und sich nicht so hinzustellen, als gäbe es eine klare Lösung und eine klare Antwort für das, was vor 100 Jahren passiert ist.
Erläuterungen des Kunstkritikers und Autors Till Brieglepp. Danke für Ihre Zeit. Und hier ist noch einmal Alexander von Humboldt, der Forscher und Namensgeber des Forums im Berliner Stadtschloss, das jetzt so viel Ärger generiert, noch bevor es eröffnet ist. Humboldt über einen Versuch, den Gipfel des Chimborazo zu ersteigen.
Der Chimborazo hat wie jeder große Schneeberg an seinem Fuß große Seen gebildet, von denen sich mehrere stufenweise erheben, die heute ausgetrocknet sind und ungeheure Ebenen gebildet haben. Das Gelände ist herrlich und es zeigt eine einheitliche und sehr ausgedehnte Basis. Ich hatte den Sextanten und den künstlichen Horizont mitgenommen. Aber das schlechte Wetter machte alles unmöglich. Das ganze Gelände bis dahin ist mit Gräsern bedeckt und entzieht sich der Untersuchung durch den Mineralogen. Dort stieg ich hinab und wir gingen mehr als 4,5 Stunden über den Schnee. Unsere Begleiter waren vor Kälte erstarrt und ließen uns im Stich. Nur Bonpland, Montufa, der Mann am Barometer und 2 Indianer mit anderen Instrumenten folgten mir. Die Indianer blieben bei 2600 Toisen all unseren Drohungen zum Trotz schließlich ebenfalls zurück. Sie versicherten, sie würden vor Atemnot sterben, obgleich sie uns wenige Stunden zuvor voller Mitleid betrachtet und behauptet hatten, dass die Weißen es nicht einmal bis zur Schneegrenze schaffen würden. Wir stiegen sehr hoch, höher als ich gehofft hatte. Zur Rechten gab es kein Atom Schnee, aber der Hang war mit großen Felsbrocken übersät. Man hatte die Wahl, ob man sich lieber die Knochen brechen wollte, wenn man gegen die Felsen schlug, oder ob man zur Linken über dem Schnee in einen noch viel tieferen Abgrund rollen wollte. Der letztere Sturz schien uns der grauenvollere zu sein.
H2 der Tag, Kunst aus Kolonien, der schwere Weg zur Weltkultur. So haben wir heute getitelt, und wenn wir über die Herkunft der Kunst nachdenken und was wir darüber in Museen erfahren sollten, dann müssen wir auch über die Menschen reden, die von deutscher Kolonialgewalt betroffen waren. In Namibia beispielsweise, ehemals Deutsch-Südwest. Da geht es um nicht weniger als um Völkermord und um Entschädigungen, also ums Eingemachte unserer jüngeren Geschichte. Das tut weh. So weh, dass das Auswärtige Amt sogar die Annahme von Klageschriften verweigert. Jan-Philipp Schlüter berichtet.
Okakarara, ein kleines Städtchen, etwa 4 Autostunden nördlich von Windhoek. Eine Tankstelle, ein Supermarkt, ein paar Geschäfte, das war's. Ein trostloser, staubiger Ort. Die rund 7000 Einwohner sind vornehmlich Herero. Armut ist weit verbreitet, sagt der 35-jährige Benusius, der sich mit Gelegenheitsjobs durchschlägt. Bis heute litten die Herero unter den Folgen des Genozids vor 110 Jahren. Früher hatten die Herero Land und Vieh, aber nach dem Krieg und dem Völkermord ist ihnen alles genommen worden. Das hat dazu geführt, dass der Lebensstandard unter den Herero hier sehr niedrig ist. Viele sind arbeitslos, leben als Selbstversorger. Die Arbeitslosigkeit führt dazu, dass wir viele Teenager-Schwangerschaften haben. Auch Alkohol ist ein großes Problem. Das Problem von Okakarara ist, es liegt abgelegen in einer strukturschwachen Region Namibias. Außer den umliegenden Großfarmen gibt es hier nicht viel. Der Staat hat vereinzelt versucht, etwas aufzubauen, aber oft ist es beim Versuch geblieben. Am Ortsrand steht ein Kulturzentrum, das auch mit deutschem Geld gebaut wurde. Es sollte Touristen anziehen, ist aber seit über 2 Jahren dicht. Das Gelände wird von Gras überwuchert. Die Strom- und Wasserversorgung in Okakarara ist nicht ausreichend ausgebaut. Wer außerhalb in einer der Blechhüttensiedlungen lebt, für den sind Strom und fließend Wasser ohnehin unvorstellbarer Luxus, sagt der örtliche Abgeordnete Vetarue Kandorodu.
The water is centralized.
Dort gibt es nur zentrale Wasserstellen. Teilweise müssen die Menschen mehrere hundert Meter für ihr Wasser laufen. Es gibt kein Abwassersystem. Selbst alte Frauen müssen ihre Notdurft hinter Büschen verrichten. Der Kontrast zu den umliegenden riesigen Farmen könnte nicht größer sein. Die meisten von ihnen sind in der Hand weißer Landwirte. Gut 30 Kilometer westlich von Okakarara sitzt Harry Schneider-Waterberg mit kurzer Hose, Schlapphut und klobigen Arbeitsstiefeln auf der Veranda seiner Farm. Der Blick auf den majestätischen Waterberg gegenüber ist atemberaubend. Harrys Großvater hat hier 1909 Land gekauft. Heute betreibt Harry in dritter Generation auf gut 40.000 Hektar eine Rinderzucht und eine Gästefarm.
Ich arbeite jeden Tag mit Hereros. Ich habe viele Hereros hier angestellt. Ich habe auch viele Hereros, mit denen ich Geschäfte mache. Ich bin befreundet mit Hereros. Ich habe noch nie eigentlich das Gefühl bekommen, dass ich für die Schandtaten vor 100 oder 110 Jahren verantwortlich gemacht werde.
Kein Land, kein Vieh. Für die Herero ist das, gerade hier auf dem Land, auf dem ihre Vorfahren lebten, schwer zu ertragen. Aber die große Mehrheit der Herero von heute empfindet keine Wut gegenüber den Nachfahren der weißen Siedler. Obwohl sie teilweise noch von ihren Großeltern persönlich von den Gräueltaten der deutschen Truppen erzählt bekommen haben. Es herrscht eine friedliche Koexistenz, sagt Ernst Kachiku, der die Stadtverwaltung von Okakarara leitet. Dennoch erwarteten alle Herero hier, dass Deutschland sich seiner historischen Verantwortung bewusst werde und stelle. Ich habe keine Rachegelüste gegenüber den deutschen Namibiern, aber wir müssen sicherstellen, dass wir den Nachfahren der Opfer ihre Würde zurückgeben. Sie brauchen Land, Bildung, Krankenhäuser und so weiter, um ein besseres Leben zu führen. Und Deutschland muss dafür bezahlen.
That must come through the finance from Germany.
Die Herero und Nama wollen gegen Deutschland auf Entschädigung klagen und sie wollen das vor einem amerikanischen Gericht tun. Aber die erste Anhörung wurde im Sommer verschoben. Die Bundesregierung weigert sich bislang, einen Zivilprozess überhaupt anzuerkennen. Sie weigert sich sogar, die Klageschrift anzunehmen. Immerhin, es gibt wohl Verhandlungen Ende September in Berlin. Professor Jürgen Zimmerer, Sie erforschen und lehren die Geschichte Afrikas an der Universität Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Wenn man Objekte aus ethnologischen Sammlungen zeigt und sie prominent ausstellt, irgendwann im Berliner Stadtschloss, mit dem Anspruch, die Welt als Ganzes zu zeigen, muss dann die Bundesregierung nicht auch Entschädigungszahlungen akzeptieren? Mit anderen Worten, gehört das eine nicht zum anderen?
Ja, in der Tat sind beide Diskurse, das Humboldt-Forum und was man hier ausstellen will und die Frage des Umgangs mit dem Genozid an den Herero und Nama, ineinander verbunden und führen im Grunde eigentlich auch eine so etwas wie eine Identitätsdebatte für Deutschland, denn Deutschland war ja immer sehr stolz darauf, die Vergangenheitsbewältigung nach dem Zweiten Weltkrieg betrieben zu haben und deshalb ist sie natürlich besonders in der Pflicht, sich jetzt mit diesem Genozid, der weithin auch von der Bundesregierung als Genozid anerkannt ist, auseinanderzusetzen und dazu gehört eben auch die Frage, wie man damit umgeht, dass die Folgen dieses Völkermords für die Betroffenen bis heute zu spüren sind. Denn es ist ja nicht eine abgeschlossene Geschichte für Herero und Nama, sondern in der Tat ist die Folge des Völkermords die Enteignung der Herero und Nama. Das ist ein deutscher Verwaltungsakt gewesen 1906, der das gesamte Land im Grunde zu Kronland erklärt, das daraufhin an deutsche Siedler verkauft wurde. Das heißt, es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Völkermord und der Landfrage in Namibia.
Die koloniale Welt von früher ist passé. Heute beuten private Konzerne die Bodenschätze Afrikas aus und neue Mächte wie China, die keine moralischen Debatten führen. Aber wir tun's in Deutschland. Damit verlassen wir ja das europäische Podest, auf das wir Forscherdrang und Wissensdurst gestellt haben, unsere geheiligten europäischen Errungenschaften, die uns anderen Völkern irgendwie überlegen machen. Diese Überlegenheit ist ja jetzt vorbei. Was bedeutet das für Museumsleute und für uns Zuschauer?
Also im Grunde müssen wir einfach hinterfragen, auf welcher Basis diese europäischen Werte, diese europäischen Errungenschaften eigentlich aufgebaut wurden, auch materiell aufgebaut wurden. Nehmen Sie einfach nur die Sklaverei als Wirtschaftsfaktor und der Kolonialismus, das heißt Aufklärung und all diese Werte werden auf dem Rücken der Kolonisierten und der Versklavten im Grunde entwickelt. Und wenn man das jetzt weiterdenken will, muss man eben sich auch damit auseinandersetzen. Und man kann eben nicht das eine von dem anderen trennen. Man kann nicht sagen, die positiven Errungenschaften Europas sind getrennt von den negativen.
Und vielleicht ist es ja auch so, die Intendanten und zuständigen Politiker haben sich eine Debatte ans Bein gebunden im Humboldt-Forum, die sie nicht mehr loswerden. Ärger macht klug, oder?
Naja, ob Ärger klug macht, diese Humboldt-Debatte ist ja eine Debatte um ein Museum, es ist die Debatte um den Wiederaufbau des Schlosses und wie der Intendant Horst Bredekamp ja diese Woche in der Zeit selbst im Grunde zugab, ist eine Abwehr dieser postkolonialen Kritik an Humboldt-Forum und oder an der deutschen Gesellschaft insgesamt wichtig, denn er schreibt, also wenn man diese postkoloniale Kontinuität betont, würde man im Grunde diese These von Luther bis Hitler wieder aufleben lassen. Und die lehnt er ab. Und damit verlässt er eigentlich den Bereich des Museums, um in diesen Bereich dieser Identitätsstiftung zu gehen. Und es geht im Grunde um eine Meistererzählung Deutschlands als Kulturnation ohne die Schrecken oder separiert im Grunde die Schrecken der deutschen Geschichte, vor allem im 20. Jahrhundert.
Professor Jürgen Zimmerer, besten Dank für Ihre Zeit. Das letzte Wort in dieser Ausgabe wird unsere Kollegin Hadija Haruna Oelker haben. Und zwar mit Absicht ist das so. Sie ist nämlich eine jener jungen Deutschen, die afrikanische Objekte in Museen oder in der Berliner Charité ganz anders betrachtet als eine, deren Vorfahren aus den Tiefen des Odenwalds kamen.
Ermordet, präpariert und erforscht. Diese Geschichte erzählen die menschlichen Schädel, die am Medizinhistorischen Museum der Berliner Charité vor mir liegen. 20 Schädel von Menschen ohne Namen. Ausgestellt in Glasvitrinen. Verpackt in hellen Pappkartons. Zeugnisse einer deutschen Vergangenheit und einer langen, unbekannten Forschungsgeschichte. Es sind menschliche Überreste von Opfern des deutschen Kolonialkrieges von 1904 bis 1908 in Namibia. Heute gilt er offiziell als Völkermord. Die Schädel sollen an die Nachkommen zurückgegeben werden. Eine Delegation von Nachfahren der Herero, Nama und San. Wir schreiben das Jahr 2011.
Die Wissenschaft und Forschung hat sich damit schuldig gemacht. Wir sind nicht die Besitzer der Schädel.
So sagte es Thomas Schnalke, Direktor des Museums damals. Noch heute lagern tausende weitere von ihnen in den Depots und Sammlungen von deutschen Museen, Universitäten und Kliniken der Republik. Die Übergabe in der Charité war somit ein bewegender Moment. Doch endete sie in einem politisch-diplomatischen Eklat. Koloniale Aufarbeitung ist nicht einfach in Deutschland. So wissen viele im Land wenig darüber, dass Deutschland einmal Kolonien in Afrika besaß und ein geschlossenes Kolonialreich anstrebte. Weil dieses Kapitel lange kein Gegenstand historischer Forschung war, sondern ausgeblendet, verdrängt oder verniedlicht wurde. Dabei ging es bei diesem deutschen Großprojekt neben Ausbeutung und Herrschaft auch um das Produzieren von Wissen und Wissenschaften. Und all das spiegelt sich heute in unseren Erfahrungen, in unserer Sprache, in Bildern, Straßennamen oder Denkmälern in Großstädten und Kulturstädten wider. Das koloniale Erbe, gespickt mit Überbleibseln von Rassismus, Exotik und Erotik, von Fernweh und Abenteuern, wirkt weiter. Das prägt uns. Und es ist schwer, davon loszukommen. Wer nichts davon weiß, der muss sich auch nicht damit beschäftigen. So fehlt es bislang an einer breiten gesellschaftlichen Debatte. Aber es fehlen auch die Stimmen derer, um die es geht. Viel wurde über schwarze Menschen wie mich geredet oder für uns gedacht. Ich wiederum frage mich schon lange, warum in Deutschland so viele empfindlich reagieren, wenn es um die Auseinandersetzung mit kolonialen Altlasten geht. Muss zum Beispiel mit dem Aussprechen und Ausschreiben des N-Wortes ein Teil des deutschen Kulturgutes bewahrt werden, eine Bezeichnung, die von Kolonisatoren erfunden wurde, um das Bild eines unterlegenen und zivilisierungsbedürftigen Afrikas zu zeichnen? Sich mit Fragen und Ansprüchen wie diesen zu beschäftigen, ist kompliziert und anstrengend. Sich dagegen zu verwehren, mit dem Argument einer politischen Korrektheit, ist falsch. Es wird Zeit, über zeitgemäße Darstellungsformen für das gesamte Publikum zu reflektieren. Denn in Debatten über Ausstellungen, Kulturproduktionen oder Sprache geht es nicht darum, dass sich irgendwelche Fremde am deutschen Kulturgut vergreifen wollen. So sind in Deutschland seit vielen hundert Jahren nicht alle Menschen weiß. Nicht alle Deutschen sind weiß und damit auch nicht alle Leser, Zuschauer und Museumsbesucher. Nach gegenseitigen Aneignungsprozessen, Kontakt und Austausch leben wir heute eine Kultur der Vermischung. Den Blick auf Sprache, Kunst und Ausstellung werfen sowohl die Nachkommen der Kolonisierer als auch der Kolonisierten. Es sind auch ihre Bücher und Ausstellungen. Es ist auch ihre Geschichte. Und wenn Sie sich den Besuch eines Showrooms in einer glänzenden Ausstellungsfläche von Raubkunst vor allem aus Afrika vorstellen, fragen Sie sich, welche Kultur wird dafür wen inszeniert und welche womöglich abgedrängt? So haben auch die Nachfahren der Kolonisierten in Deutschland eine Vorstellung davon, wie Geschichten, Kunst und Performance zeitgemäß erzählt und wie sie dargestellt werden sollte. Sie sind unterschiedlich. Manche fordern die Rückgabe bestimmter Werke oder Gebeine. Anderen reicht es nicht, wenn die problematische Entstehung einer Sammlung nur auf einer Plakette thematisiert wird. Und wieder andere fordern rassismusfreie Sprache. Ja, es ist eine Herausforderung, den Blick dafür zu öffnen und dabei nicht belehrend zu wirken. Doch es ist Zeit für eine neue Erinnerungskultur, auch was dieses Kapitel deutscher Geschichte angeht. Auf Augenhöhe mit allen Beteiligten.
Das war der Tag, mit viel Stoff für einen Tag, der den schweren Weg zur Weltkultur zu vermessen versucht hat. Ein Nachtrag noch, Kulturstaatsministerin Monika Grütters will nun, dass ähnlich wie im Umgang mit Nazi-Raubkunst auch die Folgen des Kolonialismus in den deutschen Museen untersucht werden. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.